Liebe Geschwister, ich möchte euch mit den Worten begrüßen: Wie sehr hat der Herr geholfen. Ich glaube, das können wir alle bestätigen. Wenn ich daran denke, dass wir uns in diesem Rahmen hier heute versammeln dürfen, das ist für mich ein Wunder Gottes. Und ich sage immer, wir wissen nicht, was morgen ist, aber bis hierher hat der Herr geholfen. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass er auch weiterhin helfen wird. Und das sage ich auch voller Demut und Dankbarkeit Gott gegenüber, der so herrlich führt. Für die heutige Stunde hat der Herr mich auf einige Verse aufmerksam gemacht, die wir im 1. Korinther finden, im 3. Kapitel. Wir wollen das mal gemeinsam lesen. 1. Korinther, Kapitel 3, und da die Verse 9 bis 17, ab dem 9. Vers. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ich habe die Botschaft heute überschrieben mit den Worten: Dein Bauwerk im prüfenden Feuer. Wenn wir die Verse zurückgehen, sehen wir da die Verse, die uns in der Einleitung gelesen wurden. Und als ich so mir anfing, darüber Gedanken zu machen, ist mir auch aufgefallen in den verschiedenen Bibelübersetzungen, wie dieser Abschnitt überschrieben ist. Und da ist mir dann auch klar geworden, dass man das Wort durchaus falsch sehen kann und verstehen kann. Eine Übersetzung hat drüber geschrieben: Paulus und Apollos sind Diener von Christus. Über den ganzen Abschnitt. Eine andere schreibt: Paulus und Apollos als Mitarbeiter Gottes beim Aufbau der Gemeinde. Wer aber meint, dass dieses Wort nur sich auf Apollos und auf Paulus bezieht und uns persönlich nichts zu sagen hat, der verschließt sich den Wahrheiten, die darin verborgen liegen. Andere Übersetzungen haben anders überschrieben: Jesus Christus ist das Fundament. Oder die Aufbauarbeit am Haus Gottes. Eine Übersetzung sagt auch: Jeder Mitarbeiter ist Gott gegenüber verantwortlich. Und allein wenn wir diese Überschriften hören, merken wir schon, wie vielschichtig diese paar Verse sind, wie viel darin verborgen liegt. Und auch wenn wir das nicht ausschöpfen können, so wollen wir doch heute uns Gedanken darüber machen und betrachten, was der Herr uns zu sagen hat. Auch wenn es uns nicht aufgefallen sein mag, in diesen wenigen Versen wird 10-mal Gott erwähnt. Aber es scheint so, als ob Gott irgendwie im Hintergrund verschwindet in diesen Versen. Und genau darum geht es. Es geht um Bauen, es geht um Pflanzen, es geht um Werke. Und Paulus, er schreibt: Ich habe das Fundament gelegt. Ich habe gepflanzt. Und Apollos, er hat begossen. Das ist so das, was von außen gesehen wird. Paulus hat sich eingesetzt, hat gearbeitet. Dann kam Apollos genauso, was mit Augen zu sehen ist. Aber Gott ist es, der im Hintergrund wirkt, der gewirkt hat, der seinen Segen gegeben hat, der durch sein Wort geredet hat, durch seinen Geist, der Menschen zu Menschen gesprochen hat und das Gedeihen gegeben hat. Und wir Menschen, wir wünschen uns so sehr, dass Gott doch direkt irgendwie sprechen könnte, würde. Aber im Normalfall wirkt er durch Menschen. Ich kann es nicht erklären, warum Gott das macht. Es ist in seiner Autorität und Weisheit, hat er es so beschlossen. Er will uns Anteil nehmen lassen an dem Plan, den er hat. Will uns damit einbinden in seine Arbeit. Er will nicht nur, dass wir einmal bei ihm sind, sondern er will uns gebrauchen, um seine Ziele zu erreichen. Uns unwürdige Menschen möchte er gebrauchen, um zu pflanzen und zu gießen und zu bauen. Wenn wir die ersten Verse in diesem Kapitel nehmen, wird recht deutlich, dass Paulus sehr enttäuscht von den Korinthern war. Er hatte die Gemeinde während seiner zweiten Missionsreise 50 nach Christus gegründet. Und dann war er mit einigen Mitarbeitern 1,5 Jahre dort. Paulus, 1,5 Jahre an einer Gemeinde. Wenn er so 1,5 Jahre bei uns wäre, was würden wir so erwarten von der Gemeinde? Ja, dass die aufblüht, dass die wächst. Hatte die Geschwister unterwiesen im Wort. Aber bereits 2 Jahre später muss Paulus feststellen, es ging nicht weiter. Die müssten längst feste Speise vertragen, aber sie vertragen nur Milch, leichte geistliche Kost. Er war nicht mehr da, Apollos war gekommen, hatte weitergearbeitet, weitergewirkt unter der Führung Gottes. Aber die Gemeinde hatte sich nicht weiterführen lassen. Sie war immer noch fleischlich, heißt es hier. Da war Eifersucht, Zank und Streit. Manche haben gesagt, der Apollos, das ist so, der ist so toll und den finden wir super. Und der Paulus, der war doch viel zu streng und der hat es übertrieben, zu genau genommen. Und dann waren andere, die haben gesagt, nein, der Paulus, das war die Wahrheit. Der Apollos, den wollen wir gar nicht haben. Und so waren einige für Apollos, die anderen waren für Paulus. Und da war auf einmal ein Gegeneinander, es entstanden Parteien. Ob Paulus sich geschmeichelt fühlte? Er war so enttäuscht. Hier ging es doch nicht um ihn. Hier ging es doch nicht um Apollos. Sie waren doch beide Diener des gleichen Herrn. Beide in seinem Auftrag gearbeitet. Ja, sie hatten unterschiedliche Aufgaben. Paulus hatte das Fundament gelegt. Und dann kam Apollos und hat begossen. Aber sie waren doch eins. Und vor dem Herrn ist doch kein Ansehen der Person. Und dann geht Paulus weiter vom Gartenbau, vom Pflanzen und Wachsen, geht er über zum Hausbau. Und er spricht ja in bildlicher Sprache und dann spricht er davon, dass erstmal ein Fundament gelegt wird, das darauf aufgebaut wird und dass das Ganze, dass dieser Bau Feuer fängt. Und er sagt im Vers 9, ihr seid Gottes Ackerwerk, und dann geht er über und ihr seid Gottes Bau. Das können wir gern auch auf uns beziehen. Ihr seid Gottes Bau. Ja, von was für einem Bau ist hier die Rede? Das wird deutlich im Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und Vers 17. Der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Es geht nicht um irgendeine Hütte. Es geht um das Haus Gottes, um die Gemeinde Gottes, um den Tempel Gottes. Dieses Haus seid ihr, sind wir. Paulus hatte damals den Grund in Korinth gelegt. Gott hatte ihm Gnade geschenkt, hatte durch seinen Geist geredet, dass Menschen sich überführen ließen ihrer Sünde, dass sie Christus als Erlöser erkannten und annahmen. Und Gott hat sie dadurch auf diesen Grund gestellt. Paulus hatte den Grund gelegt, aber er hat keinen neuen Grund erfunden. Und was sagt er? Es gibt keinen anderen Grund, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Und er hat diesen Grund genommen und hat ihn in Korinth gelegt. Christus ist das Fundament. Ganz wichtig, dass, wenn gebaut wird, nicht auf irgendwelchen Ideen, auch nicht auf irgendwelchen Traditionen, weil das schon immer so war, nicht auf irgendwelchen Meinungen, nicht auf irgendwelchen Menschen gebaut wird, sondern allein auf Christus. Er ist der Grund und Eckstein. Und Gott selbst hatte die Menschen in Korinth genommen und auf diesen Grund gestellt. Und wir denken an das Gleichnis von den zwei Bauleuten, die gebaut haben, einer auf Sand, der andere auf Fels. Und dann hieß es, und dann kam ein großer Platzregen. Ich denke, in diesem Jahr wissen wir besser, was das bedeuten kann, wenn so ein Regen kommt. Und dann das Haus auf dem Sand, es stürzte ein, es brach zusammen. Und das Haus auf dem Fels blieb stehen. Wenn wir geistlich reifen wollen, als Gemeinde bestehen bleiben wollen, dann ist die Voraussetzung, dass wir auf diesem Grund gebaut sind, auf Christus, ganz allein. Und dann, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Probleme kommen, wenn Kämpfe kommen, wenn Umstände kommen, wenn Menschen zu schaffen machen, Lagen zu schaffen machen, dass wir nicht zusammenbrechen, dass wir bestehen bleiben können, nur wenn wir auf Christus gebaut sind. Wenn wir unsere Wurzeln noch so tief in den Sand treiben, der Wind, das Wetter, das Wasser, es wird alles auflockern und wir werden untergehen. Was ist mit diesem Grund gemeint, der Christus ist? Darüber gibt uns der Hebräerbriefschreiber Auskunft. In Hebräer 6, Vers 1, da sagt er so: Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Das ist das Fundament, seine Schuld einzusehen vor Gott, Gott um Vergebung zu bitten, Buße zu tun, sein Werk im Glauben anzunehmen, um dann im Glauben an ihn zu leben. Es gibt keinen anderen Grund. Das ist der einzigste Weg, der einzigste Grund, der gelegt ist, Christus. Eine echte, tiefe Herzenserfahrung. Das muss der Grund sein. Und wo das nicht ist, da kann man bauen, wie man will. Man wird nicht standhalten, es wird umsonst sein. Nur was auf diesem göttlichen Fundament erbaut ist, wird bestehen bleiben. Und dass hier von einem Bauwerk die Rede ist, die auf dem Fundament Christus erbaut ist, das ist sehr wichtig in diesem Abschnitt. In Vers 15 heißt es zum Beispiel: Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie er durchs Feuer hindurch. Ja, wie? Wenn alles verbrennt. Oder manches verbrennt oder vieles verbrennt. Warum wird man dann doch gerettet? Wenn auch gerade so noch. Weil wir nicht vergessen dürfen, wir sprechen von einem Bau, der auf Christus gebaut ist. Wir sprechen nicht über die Welt. Wir sprechen hier nicht von Menschen, die auf Sand gebaut haben. Wir sprechen hier nicht von Menschen, die den Grund verlassen haben, sondern wir sprechen von einem Bau, der sich auf Christus aufgebaut hat. Ganz wichtig hier, das Weiterbauen auf diesem göttlichen Fundament ist unabdingbar. Es macht ja gar keinen Sinn, irgendwo ein Fundament zu legen, wenn es nicht weitergeht. Wer würde so etwas machen? Man legt ein Fundament, um darauf aufzubauen. Es muss weitergehen. Und dabei ist zu beachten, wie man darauf baut. Wir haben einige Architekten unter uns, die könnten es besser erklären. Die Statik ist wichtig. Man kann nicht einfach irgendwie bauen, wie es einem gerade einfällt. Es gibt Regeln, es gibt Vorschriften, an die man sich halten muss. Und genauso geht es auch bei diesem Bau. Wir müssen uns nach der Anleitung richten. Und das ist das Wort Gottes. Das ist der Maßstab, das ist die Richtlinie. Danach müssen wir uns halten. Und wenn wir meinen, dass wir uns danach nicht richten brauchen, wenn man es verwirft, es ändert, dass es zu den eigenen Gedanken passt, wenn man es verwirft, in Frage stellt, wenn man meint, dass man es ohne das besser kann, dann wird es nicht bestehen bleiben und wird großen Schaden erleiden. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Wir haben vorhin gemerkt, dass viele es auf Apollos und Paulus beziehen. Manche gehen weiter und sagen, nee, damit sind auch die Ältesten gemeint, die Gemeindeverantwortlichen. Und das ist auch richtig, denn die Ältesten tragen vor Gott eine Verantwortung für die Gemeinde. Sie durch ihre Arbeit, durch ihren Dienst, durch die Predigten, durch das Gebet, durch die Seelsorgearbeit, durch den Wächterdienst, bauen Sie die Gemeinde. Ich lese uns aus 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Dort heißt es, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Also, die euch vorstehen, das sind die, die an euch arbeiten. Auf diesem göttlichen Fundament alles, auf Christus, geführt durch den Heiligen Geist, Werkzeuge in Gottes Hand. Aber das Wort geht tiefer. Es heißt, jeder aber gebe darauf Acht, wie er darauf baut. Das ist ein Befehl. Jeder von uns, wir alle, die wir auf dem Fundament Christus stehen, wir alle bauen. Ob uns das bewusst ist oder nicht bewusst ist. Und wenn wir bauen, bedeutet das gleichzeitig, dass wir vor Gott eine Verantwortung tragen für das, für unsere Bauarbeiten. Wir tragen eine Verantwortung und dass wir uns gegenseitig an uns arbeiten, wird im Thessalonicher 5, Vers 11 klar, da heißt es darum, ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Und hier geht es nicht um Erbauen im Sinne von Ermutigen, dass man sagt, ich bin ermutigt worden, ich bin erbaut worden, sondern im Urtext ist wirklich dieses Wort für Bauen. Jesus sagt, dieser Tempel wird niedergerissen, ich werde in 3 Tagen wieder aufbauen. Oder von den 2 Bauleuten, die gebaut haben. Hier geht es um Bauen, einander zu erbauen, am anderen bauen, aneinander bauen, indem wir einander eine Hilfe sind, wie wir im Lied gehört haben, ein Segen füreinander zu sein, uns gegenseitig zu festigen, Mut zuzusprechen, zu trösten, zu stärken, durch unser Vorbild eine Ausrichtung zu geben. Dadurch bauen wir. Man kann auch niederreißen, abreißen. Wollte Gott uns davor bewahren. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Uns wird nicht gesagt, dass wir uns aussuchen dürfen, ob wir überhaupt bauen wollen. Uns wird nicht gesagt, dass wir uns aussuchen dürfen, wo wir bauen wollen. Das ist klar. Jeder von uns baut. Und es ist auch klar, wo, nämlich darauf, auf diesem Grund, der gelegt ist. Wir werden jedoch ermahnt, darauf zu achten, wie wir bauen. Und da gibt es so viel, wo beachtet werden muss, wo ich heute bestimmt manches auch vergessen werde und Gott es mir nicht in den Sinn gegeben hat. Aber zuallererst als alles Entscheidende, so habe ich empfunden, ist das, was Salomo in einem seiner Psalme ausspricht. Er sagt so: Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Was sagt uns das? Einmal, wir bauen am Haus Gottes, wir arbeiten daran, ein jeder von uns. Wir sollen arbeiten, wir müssen arbeiten, aber wenn der Herr nicht baut, dann ist alles umsonst. Da können wir machen und tun. Und ich meine, letzten Sonntag ist das Bibelwort auch gelesen worden, wo es von der ersten Gemeinde hieß, dass sie Frieden hatten in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Alle menschlichen Bemühungen umsonst, wenn Gott nicht arbeitet. Der Heilige Geist, er muss in der Gemeinde wohnen. Er muss regieren können. Er muss führen können. Jedes einzelne Herz, einen jeden von uns, muss er führen können. Und wenn jeder von uns baut, dann braucht jeder von uns die Hilfe des Heiligen Geistes. Weil wenn wir es in eigener Kraft irgendwas machen, es umsonst ist, der Herr muss bauen. Er muss durch uns bauen. Lassen wir uns leiten vom Heiligen Geist. Kennen wir die Stimme des Heiligen Geistes? Ein jeder, der auf dem Fundament steht, der muss wissen, was es heißt, wenn der Heilige Geist redet und führt. Kennen wir seine Stimme? Dass wir doch uns von ihm leiten lassen. Eine Stimme, die zu oft unterdrückt wird, auf die Seite geschoben wird. Aber was kommen da wieder für Gedanken? Keine Zeit. Irgendwas anderes. Wir sind abhängig von Gott. Und wenn uns bewusst ist, dass wir in eigener Kraft überhaupt nichts vermögen, dann wird uns das mehr ins Gebet treiben, demütig werden lassen. Wir werden erkennen, immer mehr, wir sind von ihm abhängig. Und im 2. Korinther heißt es nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, kommt von Gott. Das heißt, selbst unsere Talente, unsere Stärken, unsere Gaben und jeder von uns ist vom Charakter her unterschiedlich. Und manchmal gibt es so Menschen, die haben so eine Geduld, die beneide ich von Herzen. Manche haben so eine Kraft, andere sind so belastbar, die können so viele Aufgaben machen, die werden nie müde. Aber wenn wir so Stärken haben, dann können wir uns doch nicht auf die Schulter klopfen. Das ist doch Gott, der uns das gegeben hat, der uns so gemacht hat, wie wir sind. Aber wie herrlich, Gott hat uns so unterschiedlich geschaffen, damit wir uns gegenseitig ergänzen können. Mit unseren Stärken, die wir haben, die Schwächen des anderen ausgleichen können. Wunderbar. Wir können reden und tun, was Gott uns sagt. Aber Herzen können wir nicht verändern. Und darum, wenn Gott nicht baut, ist alles umsonst. Wir können sagen, ja, was Gott einem aufs Herz gelegt hat, wir können es sagen. Aber ob das irgendetwas bewirkt, ob ein Herz getröstet wird oder ermutigt wird, das kann nur Gott. Wir sind so abhängig von ihm. Und der Geist Gottes, er leitet auch sehr unterschiedlich. Und da wollen wir keine Schablone vorlegen, dass wir sagen, das war bei meinem Urgroßvater so. Und deshalb muss es heute auch noch so sein, bei mir muss es auch so sein. Sondern, dass wir ihm die Freiheit lassen, auf ihn hören und danach tun. Dass wir nicht bauen auf irgendwelchen Traditionen oder Meinungen, sondern dass wir auf die Stimme des Geistes hören, der zu uns redet. Zu einem jeden ganz persönlich. Und ich kann auch nicht bewerten, wie der Geist Gottes in deinem Herzen jetzt wirkt. Was er dir jetzt gesagt hat. Da sind wir so schnell auch am Beurteilen und Verurteilen. Der lässt sich von Gott nicht führen, sonst müsste er noch viel mehr machen. Das kann ich nicht. Wir müssen dem Geist die Freiheit geben. Wie er führt, wen er führt, einer kann mehr, der andere weniger, aber gemeinsam, dass der Bau erbaut wird. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Hier wohnt der Geist Gottes. Und wenn er wohnt, dann ist er Hausherr. Und dann kann er leiten und führen und machen, wie er es für gut ansieht und für richtig. Und manchmal warten wir ja, dass Gott doch irgendwie, da müsste doch jetzt eine Stimme kommen. Aber so arbeitet Gott meistens nicht. Sondern er führt uns, indem er unsere Gedanken und Herzen lenkt. Und wenn wir aufrichtig vor Gott beten und zu ihm kommen, dann wird er unsere Gedanken lenken und unsere Herzen und unsere Wege, dass wir es nur sehen und verstehen und auch annehmen könnten. Es gibt so viele Menschen, die wollen sich von anderen Menschen nichts sagen lassen. Am Mittwoch ist so angeklungen, ja auch von den Boten Gottes, weil man es besser weiß, weil man mehr weiß, ist vielleicht auch so. Ja, das heißt, Gott hat es den Toren offenbart. Vielleicht sind die Boten Gottes die größten Toren. Aber auf Gott will man ja hören und ihm will man gehorchen, aber den Ältesten nicht. Und wenn jemand auf mich zukommt und irgendwas macht oder sagt, auf den horche ich auch nicht. Das interessiert mich nicht. Aber indem wir Gott oder Menschen ablehnen, merken wir manchmal nicht, dass wir gleichzeitig Gott ablehnen, der Menschen gebraucht und vielleicht an uns arbeiten will. Mir ist es so interessant gewesen, als ich so drüber nachdachte. Saulus, er hat ja wirklich direkt Jesus erlebt, ein Strahl vom Himmel. Aber wie geht's dann weiter? Hätte Gott nicht irgendwie das selber alles weitermachen können? Hätte er machen können. Aber dann ruft er einen Mann namens Ananias und sagt, geh zu diesem Saulus. Jetzt bindet er Menschen mit ein. Ananias, dich will ich gebrauchen. Ananias versteht das überhaupt nicht, wie und warum, warum ich und der und Gott gebraucht ihn. Sagt so, ich habe angefangen und jetzt gemeinsam. Und dann sagt er, geh hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Königen und vor die Kinder Israel zu tragen. Also, ich gebrauche jetzt dich und Saulus will ich genauso gebrauchen, auch als Werkzeug. Ich will durch ihn arbeiten, mit ihm, durch ihn. Ein anderes Wort. Manchmal liest man so Verse und man liest so drüber hinweg, die sind so unscheinbar, so unwichtig, kommen die einem vor. Aber mir ist es so groß geworden, wie Paulus an die Korinther schreibt, aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Das hat mich so berührt. Der Titus, ich weiß nicht, in welcher Lage sie alle da waren jetzt, niedergeschlagen, gebeugt, entmutigt. Der Titus, der hat sich überhaupt nichts gedacht. Er hat nicht gedacht, ich gehe jetzt dorthin und dann sehen die mich und dann werden die ermutigt. Überhaupt nicht. Gott hat es alles so geführt und dann ist es, Leute, ihr glaubt nicht, wer draußen steht. Der Titus ist da. Und dann sagt er, wir sind so getröstet worden durch die Ankunft des Titus. War das jetzt Titus sein Werk? War es nicht Gott, der getröstet hat? Aber durch Titus. Oh, er will uns gebrauchen, will mit uns arbeiten. Man hört so oft diesen Ausspruch her, baue deine Gemeinde. Und so ist es auch. Aber meistens gebraucht Gott Menschen dazu. Denn gerade Jesus hat doch das Brot an die Jünger auch weitergegeben. Er hätte es auch selber austeilen können. Hat er nicht. Hat es den Jüngern gegeben. Gebt ihr weiter. Einbinden in die Arbeit. Es ist ja nicht so, dass wir sind doch Anteil seiner Arbeit. Wir sind doch seine Kinder. Wir sind doch Teil seiner Familie. Es ist doch nicht so, ja, was mein Vater da macht, das ist, soll er da machen. Wir sind doch eine Familie. Er ist unser Versorger, unser Erhalter. Wir wollen da mithelfen, mitarbeiten, uns gebrauchen lassen. Wir haben doch den gleichen Wunsch wie Gott. Wir wollen auch einmal alle bei ihm sein. Wir wollen auch, dass Menschen um uns herum, unsere Kinder, wer es auch sein mag, dass sie auch einmal beim Herrn sind. Dass wir uns gebrauchen lassen. Manchmal macht man es sich so einfach und schiebt diese ganze Verantwortung auf Gott. Gott, er ist verantwortlich. Aber wir tragen alle eine Verantwortung. Wir alle bauen mit, ob wir als Gemeinde gefestigt werden, ob wir wachsen, ob wir aufblühen, ob Freude wächst. Daran ist jeder von uns auch mitverantwortlich. Unbedingt. Und ich will dich fragen, im Namen des Herrn, was trägst du von deiner Seite aus bei, dass die Gemeinde gebaut wird? Dass Freude, die Freude wächst, der Mut, dass die Gemeinde wächst und zunimmt. Man erwartet immer, ja, man muss mir was tun, aber es heißt, geben ist seliger als nehmen. Und die Freude, die man anderen gibt, kehrt ins eigene Herz wieder zurück. Das will ich erwarten, sondern ich will meinen Teil tun. Petrus schreibt, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott da reicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Christus Jesus. Gott segnet, was in seinem Namen getan wird. Natürlich gilt dieses Wort auch wieder für die Boten, aber es gilt für jeden. Wenn jemand redet, wir reden doch so viel, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Und wenn jemand dient, tu es er in der Kraft Gottes. Gott will befähigen, er will die rechten Worte in den Mund legen. Er will uns Kraft geben, Weisheit, Recht zu handeln, miteinander umzugehen. Wir brauchen doch Weisheit, um einander dienen zu können. Dass wir unsere Augen doch öffnen, dass der Herr unsere Augen öffnen kann, dass wir auch Gelegenheiten sehen, dass uns aufmerksam machen kann, wie zu handeln und wie zu reden. Es sind manchmal so die kleinen Dinge, wir erwarten manchmal so viel und so Großes. Die kleinen Dinge aufbauen, einfach mal dem anderen auf die Schulter klopfen. Nein, könnte doch hochmütig werden. Einfach mal auf die Schulter klopfen. Umarmen können wir gerade nicht. Vielleicht die Hände ergreifen und mal drücken. Ein Lächeln. Ein freundliches Wort. Ich bete für dich. Wie auch immer. all die kleinen Liebestaten, dadurch bauen wir einander. Der Heilige Geist hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns in alle Wahrheit zu führen, uns das Verständnis für Gottes Wort aufzuschließen, und wie sehr brauchen wir das, damit wir Klarheit bekommen über Gottes Wort, über die Zusammenhänge, er uns Weisheit schenkt, wir fester stehen, damit andere auch durch uns wieder ermutigt werden, weil sie sehen, der steht fest, der ist gegründet. Wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wir es lernen, kennenlernen, dass der Heilige Geist uns auch wieder an das Wort erinnern kann, wenn wir in die eine oder andere Situation kommen. Wenn wir nicht lesen, uns nicht damit beschäftigen, dann kann uns auch Gott an nichts erinnern. Wir müssen es gehört haben, lesen, damit auseinandersetzen, damit der Heilige Geist uns erinnern kann an sein Wort. Das gilt nicht nur für die Prediger, das gilt für einen jeden von uns, für alle. Dass Gott uns in die Tiefen Gottes führen kann, jeden persönlich, indem er uns in sein Wort führt. Das Gebet ist so wichtig, für die Boten Gottes zu beten, für die Geschwister zu beten, auch einzelne Seelen vor Gott zu bringen, die Kranken. Aber ich will heute auch sagen, nicht nur die Kranken. Wir alle brauchen Gebet. Wir alle brauchen Gottes Hilfe. Das dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch die gesunden Geschwister vor Gott bringen. Dass wir einander auf dem Herzen tragen, einmal diesen, einmal jenen, vielleicht auch als Sonntagsschullehrer. Wir haben eine Gruppe, für jeden Einzelnen zu beten, jedes einzelne Kind auf dem Herzen zu tragen, als Bürde, dass der Herr ihre Herzen ansprechen möchte, dass er sie zu sich ziehen möchte. Es ist, egal was es ist nicht einfach nur ein Job. Und dann stempeln wir ab und dann ist vorbei. Es ist unser Dienst ist eine Lebensaufgabe. Was es auch sein mag. Darum, das gilt nicht nur für solche, die eine gewisse Verantwortung tragen, sondern wir alle sind gefragt, uns gegenseitig auf dem Herzen zu tragen. Wie soll Gott eine Gemeinde bauen, wenn man sich gegenseitig egal ist? Dass wir einander wertvoll sind, füreinander beten, aneinander denken. Ich habe es mir so zur Aufgabe gemacht, jeder kann es anders machen. Vielleicht können wir einfach schauen, wer sitzt heute vor mir, hinter mir und links und rechts. Und heute Abend für diese zu beten. Egal wer es ist, ob er mir sympathisch ist oder nicht, egal. Morgen früh wieder, morgen Abend wieder, bis ich wieder hier bin. Und dann schaue ich, wer wieder neben mir sitzt. Dass der Herr die Geschwister segnen möchte, sie trösten möchte, ihnen helfen möchte, ihren Kindern gnädig sein möchte. Dass er meine Liebe zu den Geschwistern mehren könnte. Ich denke, wenn wir mit solchen Gedanken vor Gott kommen, die Gemeinde wird bauen. Sie wird erbaut werden. Ich erinnere mich, vor einiger Zeit habe ich für eine Person gebetet und die hat schon so lange nicht mehr gebetet. Und auf einmal betet sie. So ein tiefgreifendes Gebet, es hat mich so berührt. Aber es hat mich auch so dankbar gemacht und hat mich wieder erbaut. So getröstet, so bestärkt. Wir wollen füreinander beten. Für alle beten. Philipper 1, Vers 4. Indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden für Bitte tue. Es ist so wichtig, auf dem Weg der Wahrheit zu bleiben. Dass wir nie vergessen, wer der Mittelpunkt ist. All der Arbeit, es ist Christus. Er allein, es geht nicht um eigene Ehre, um eigene Vorteile. Es geht nicht um mich und es geht nicht um dich. Wenn das vorherrschend ist, dieser Gedanke, es geht um mich oder um dich, dann sind wir verkehrt. Es geht nur um Christus und um seine Gemeinde. Ein weiterer Gedanke, der mir kam: Wir sollten nach Möglichkeit nie unvorbereitet sein. Vielleicht ein merkwürdiger Gedanke. Spurgeon sagte mal so: Regelmäßig unvorbereitet auf die Kanzel zu kommen, ist eine unverzeihliche Anmaßung. Bruder Sonnenberg schreibt: Dir ist die Aufgabe übertragen, für der Menschen Hoffen, Glückseligkeit und ewiges Leben Vorsorge zu treffen. Denke darüber nach und bereite dich dementsprechend vor. Buddha Naylor schreibt: Der Hirte sollte nicht auf die Inspiration des Augenblicks vertrauen, sondern sorgfältig das Wort Gottes studieren, sich selbst vorbereiten, sich bewusst sein, dass er den Gegenstand, über welchen er zu predigen hat, genau versteht. Doch sollte er Gott so ergeben sein, dass er sein Thema beiseite legt, wenn der Herr ihm etwas anderes gibt. Wenn jemand versucht zu predigen, aber nachlässig in der Vorbereitung gewesen war und keine Botschaft von Gott erbeten hat, so wird die Predigt ohne Zweifel kraftlos und formell sein. Ein Wort, was den Boten gilt, dass der Herr uns helfen möchte, mir helfen möchte, aber ich habe das gelesen, eigentlich für uns alle, weil der Gedanke der Vorbereitung hier drin steckt. Es ist wichtig, dass wir uns vorbereiten, dass wir vorbereitet sind, vorbereitet in den Tag gehen. Wir wissen oftmals, wem wir begegnen werden. Und heute Morgen wussten wir schon von einigen, die wir auf jeden Fall sehen werden, denen wir die Hand drücken werden. Im Alltag, unsere Kollegen, wir wissen, wer da sein wird, dass wir schon für sie beten könnten. Dass wir auch für die beten könnten, von denen wir nicht wissen. Dass wir für uns beten können: Herr, hilf mir, ein Vorbild zu sein, diesen Menschen, denen ich heute begegne. Wenn wir hierher kommen, vorbereitet, im Gebet: Herr, segne dein Wort, segne uns, hilf mir, ein Vorbild zu sein, anderen etwas geben zu können. Generell vorbereiten, zubereiten lassen von Gott, indem wir Gottes Wort lesen, uns damit beschäftigen, in die Tiefe führen lassen. Und wenn wir in diese Situation kommen oder in die andere, dass der Heilige Geist uns erinnern kann, dass er uns geben kann, die rechten Worte. Ihr Lieben, wenn jemand in Not ist und wir klopfen auf die Schulter und sagen, wird schon schief gehen, das ist kein Trost. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Wir brauchen von Gott, weil nur das uns trösten kann. Und so oft, wenn wir aus dem Haus gehen, wissen wir, dass wir Menschen begegnen werden. Und wenn wir wissen von bestimmten Menschen, dann wissen wir oftmals auch, wie seine Lage ist, in welcher Situation er ist, ob er vielleicht Trost braucht oder was er braucht. Herr, lass mich dem eine Hilfe sein, vorbereitet zu gehen. Dazu gehört auch wenn dieser Gedanke heute etwas zu kurz kommt, aber nur weil Gott diesen Fokus anders gesetzt hat, den Menschen in der Welt recht zu begegnen. Es gilt ja genauso, die rechten Worte, recht zu handeln, dass ihre Blicke auf Christus gelenkt werden, diese Sehnsucht geweckt wird und sie Rettung suchen, auch auf dieses Fundament zu stehen kommen und der Bau wächst. Genauso. Christus, Gott baut, aber durch unsere Mithilfe. Er will uns gebrauchen. Weiter, im Bauen gilt, beständig und treu zu sein. Wir wirken für den Herrn. Nicht um hier irgendeine Belohnung zu erhalten, sondern um Christus zu verherrlichen. Das ist der Grund. Und wir sollen als Licht leuchten, und zwar zuverlässig und beständig. Wenn wir nachts mit dem Auto fahren, und dass die Scheinwerfer scheinen und auf einmal gehen sie aus. Und dann gehen sie auf einmal wieder an und dann gehen sie wieder aus und dann gehen sie wieder an. Das ist gefährlich. Das wird für uns gefährlich und das wird für alle anderen auch gefährlich. Beständig leuchten. Menschen müssen sich auf uns verlassen können. Wenn der Ja sagt, ist Ja, und wenn der Nein sagt, ist Nein. Geschwister müssen sich auf uns verlassen können. Die müssen wissen, der steht für die Wahrheit. Der steht für Gott. Da lässt er nichts aufkommen. Der steht für die Gemeinde. Gott muss sich auf uns verlassen können, dass er weiß, den kann ich gebrauchen. Dem kann ich etwas anvertrauen. Und dann gib doch dein Bestes. Gib dir Mühe, es kommt auf Qualität an, nicht auf Quantität. Es gibt manchmal Menschen, hier ein bisschen, da ein bisschen, dort ein bisschen und dann schaut man, irgendwie ist gar nicht zustande gekommen. Lieber eins, aber richtig. Es kommt nicht darauf an, ob du ein Talent hast oder drei, sondern wie du damit haushaltest und arbeitest. Manchmal sind so Gedanken, der ist ein Werkzeug für Gott, der am Boden kriecht. Der so alle Lasten tragen kann, der so trägt und am Boden ist, ja, der ist doch ein richtiges Werkzeug Gottes. Gott will uns gebrauchen, aber er will uns nicht zerstören. Das dürfen wir nicht vergessen. Er will mit uns arbeiten. Er weiß, wie wir sind, dass wir Menschen sind. Gott hat nie gesagt, dass wir uns kaputt arbeiten sollen. Sondern er sagt, lass dein Licht leuchten von Menschen. Kein Zwang. Ein Licht leuchtet. Es zieht an. Gib dein Bestes für den Herrn, für das Wohl Zions. Gib dein Bestes in dieser Kraft, die Gott dir gegeben hat, in den Veranlagungen, die Gott dir gegeben hat, in den Aufgaben, die Gott dir gegeben hat, das, was er dir anvertraut hat, in dem arbeite und wirke. Und was du auch tust, ob es der Dienst ist, Besuch ist, Kinderstunde ist, Gebet ist, egal was es ist, tu es mit Freude. Ja, wir fühlen die Verantwortung, manchmal ist es schwer, manchmal ist es herausfordernd, manchmal kostet es Kraft, es kostet Zeit, manchmal kostet es Geld, wie auch immer. Aber tu es doch mit Freude. Du tust es für den Herrn. Ob der Herr will, dass wir füreinander da sind. Dass wir einander helfen. Dein Willen, mein Gott, tue ich gern. Auch wenn es manchmal schwer ist. Ich tue es gern. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Als für Gott und nicht für Menschen. Dienet dem Herrn mit Freuden, dass unser Herz erfüllt werden möchte mit Freude, mit dieser göttlichen Freude. Manchmal hat man so den Eindruck, die Aufgabe, der Dienst, überhaupt die Nachfolge, man will darunter zusammenbrechen. Als ob es eine Strafe ist, ein Zwang. Nein, Gott will, dass wir aus Freude ihm dienen. Und nachfolgen, seinen Willen gern tun. Paulus schreibt an die Römer 12, Vers 11, im Eifer, lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid brennend im Geist. Dass dieser Eifer da sein möchte für Gott, für seine Sache, für seine Gemeinde, füreinander. Ist noch dieses Feuer da? Bei dir, liebe Seele, kannst du dich noch erinnern, als Gott dieses Feuer in dir angezündet hatte an diesem Tag? Ist es weniger geworden? Vielleicht nur noch ein Funke da? Müsste es nicht immer mehr werden? Immer heller lodern? Seid brennend im Geist, dass die Geschwister spüren, die brennt für Gott. Für die Gemeinde. Und so will ich auch sein, dass dieser Funke überspringen kann. Gott auch in anderen das Feuer anfachen könnte dadurch. Seht, wenn Wenn wir irgendwo hören würden, da ist eine Gruppe, das ist so wunderbar dort. Und dann sagen wir, das wollen wir mal sehen. Vielleicht wollen wir Teil davon werden. Und dann machen wir so die Tür auf und dann sehen wir so eine Gruppe so ganz niedergeschlagen, mit so langen Gesichtern, betrübt, Schultern hängen, schauen vielleicht drüber zur Tür, verzweifelte Blicke. Die Tür will ich zumachen und will wieder gehen. Freude, brennend im Geist. Dass der Herr uns gebrauchen könnte, auch zu Aufgaben begeistern könnte. Ich bin so dankbar für diese Nachricht, dass auch die Sonntagsschule Zuwachs hat, wenn ich so sagen darf. Es wird noch benötigt, gleich sagen. Auch andere Aufgaben vielleicht. Ja, aber manchmal denkt man, so eine große Gemeinde, als ob Gott niemanden findet. Als ob er sich unschlüssig ist. Ich bin mir überzeugt, dass der ein oder andere in seinem Herzen spürt, die Bürde für eine Aufgabe. 100%. 100% bin ich mir überzeugt, dass wir offen sein möchten. Ich denke jetzt gerade, die Kinderstunde ist so eine schöne Aufgabe. Ich habe sie nicht, aber Kinderherzen zu formen, zum Heiland führen zu können. Und vielleicht gehört es auch dazu, dann diese Verantwortung auch in der Aufgabe zu fühlen, was für eine Aufgabe es auch ist. Und wenn es die Aufgabe des Gebets ist, diese Verantwortung, dass man nicht sagt, okay, das ist so ein Job, ja, ich komme, mach das und dann ist wieder alles vorbei. Wenn es auf dem Herzen liegt, dann bereitet man sich vor entsprechend. Dann ist das Gebet da. Die Abhängigkeit von Gott fühlt man. Bittet um Hilfe. Gott will bauen durch uns, wir alle bauen. Bau in Liebe, in göttlicher Liebe. Liebe zu Christus, zu der Welt, zu den Glaubensgeschwistern. Aus dieser Liebe heraus können wir dann dieses Mitgefühl haben. Können wir mithoffen, mitweinen, mitbangen, mitfreuen, mitloben, mitbeten. Wir wünschen manchmal ja, dass Gott doch den oder den verändern könnte. Die Liebe Gottes wird erstmal uns verändern. Wird uns verändern. Dass wir einander tragen können. Ich sage immer so, die Liebe ist ein Filter. Wenn man manches sagen will, also durch diesen Filter geht, bleiben manche Worte hängen und werden nicht ausgesprochen. Und wenn man so und so machen will, wird manches gefiltert und es wird anders rauskommen. Die Liebe, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir auch es schuldig, einander zu lieben. Diese Liebe, dass sie doch ausgegossen sein möchte, rennt die Zeit davon. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Paulus macht hier klar, dass man zum Bauen unterschiedliche Werkstoffe gebrauchen kann. Manchmal machen wir uns über das Bauen nicht so Gedanken. Hauptsache, es ist schön. Aber es gibt unterschiedliche Baustoffe, mit denen man bauen kann. Und als wir bauten, dann hat man schon auch geschaut, möglichst Materialien zu verwenden, die feuerfest sind, die nicht brennbar sind. Und hier ist die Rede von Gold, Silber, Edelstein. Vielleicht wird uns das merkwürdig vorkommen, wir sagen, was sind das für Baustoffe. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen hier über den Tempel. Und der Tempel wurde aufs Schönste geschmückt. Und das Allerheiligste, das war nur Gold. Da hat man nur Gold gesehen. Auch wir können auf unterschiedliche und verschiedene Art bauen. Aber das Bauwerk wird durch Feuer geprüft werden. Feuer hat eine Temperatur von 600 bis 800 Grad. Gold kann durch Feuer nicht zerstört werden. Silber ist nicht brennbar. Edelsteine bis 800 Grad können auch nicht zerstört werden. Und diesen drei nicht brennbaren Werkstoffen stehen drei andere gegenüber: Holz, schon ab 230 Grad brennbar, Heu und Stroh noch viel schneller. Nun stellt sich die Frage, wie baust du? Was verwendest du? Das einmal Gold, das Symbol der Herrlichkeit, Schönheit und des Reichtums. Ein Bild auf Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit und Wahrheit und Liebe und Weisheit, einander in dieser Liebe zu begegnen, in Weisheit miteinander umzugehen, weise zu reden, liebevoll zu handeln, barmherzig zu sein miteinander, ohne den anderen zu verletzen, geduldig zu sein, ein heiliges Leben zu führen, festzustehen in der Wahrheit, sich nicht bewegen lassen durch allerlei Wind, sich nicht biegen zu lassen, diese Entschiedenheit auszustrahlen, dass andere wieder ermutigt werden. Und Gold gehört auch zu den besten Leitern von Elektrizität und Wärme, dass wir diese Wärme ausstrahlen, dieses Feuers, das Gott in uns lodern lässt. Weiter haben wir das Silber. Silber hat eine heilende Wirkung. Silber wurde oft gebraucht für Gegenstände, nützliche. Und auch Spiegel werden aus Silber oftmals gefertigt. Und Silber heißt auf Lateinisch Argentum. Und es bedeutet eigentlich Geld. Also Geld. Aber was mir auch interessant war, die Silberionen, die bleiben an Bakterien haften und an Pilzen und blockieren die Atmung dieser Bakterien und Pilzen. Also Silber hat eine antibakterielle Wirkung. Und darum wird nicht nur in der Medizin viel Silber verwendet, sondern zum Beispiel auch im Kühlschrank. Also überall dort, wo man keine Bakterien haben möchte. Wir brauchen Silber, wenn Seelen verletzt sind, dass wir zur Heilung beitragen könnten. Sanftmut brauchen wir. Dass, wenn Keime kommen, Bakterien, böse Gedanken, dass wir dagegen anstehen, auch über den Bruder, über die Schwester. Dass wir darauf bedacht sind, auf das Wohl des anderen. Silber ist Geld, dass wir in den anderen investieren. Ich investiere in den anderen. Ich tue Gutes am anderen. Nicht damit, wenn ich mal in eine Lage komme, dass er mir dann zurückgeben muss, weil er ja mir was schuldig ist. Sondern weil ich ihm dienen will und weil ich ihn liebe. Ein Spiegel zu sein, wo sich Gottes Wort widerspiegeln kann. Menschen sich ausrichten können. Menschen der Welt ihr Leben sich spiegelt, dass sie erkennen, es muss anders sein. Ich sehe nicht so aus, wie Gottes Wort es haben möchte. Meine Seele sieht nicht so aus. Wir zur Ermutigung gegenseitigen beitragen. Dann sind kostbare Steine genannt. Edelsteine, seltene und schöne Steine. Diamant bedeutet der Unbezwingbare, das härteste Material. Gehört zu den schönsten und wertvollsten Dingen auf der Erde, aber diese Steine entstehen unter größtem Druck und größter Hitze. Und da muss auch noch der Schleifer dran. Edelstein, ein Bild für die Erkenntnis und Klarheit. Und manchmal muss Gott uns so tiefe Wege führen, um uns Erkenntnis zu schenken und Klarheit. Tiefe Wege muss, dass wir großem Druck ausgesetzt sind und großer Hitze. Wir müssen geschliffen werden. Aber wie gut, wenn wir das, was wir gelernt haben, dann auch ausleben können, weitergeben können. Dass wir Demut gelernt haben und in diesem untereinander umgehen. Jeder dem anderen sich unterstellt. Aber dass wir auch gelernt haben, was heißt, zu leiden und Schmerzen zu haben, um andere noch besser trösten zu können. Aber auch einen klaren Wandel, ein klares Bekenntnis, den geraden Weg zu gehen, wo der Herr dazu seinen Armen geben kann. Man kann anderes Material verwenden, Holz, ein Bild für das menschliche Wesen in eigener Kraft zu bauen, vielleicht mit Hintergedanken an irgendwelche Vorteile zu bauen, Gutes zu tun, aber mit Hintergedanken. Oder dass man sagen möchte, ja, wir wollen doch Menschen anlocken, da muss man organisieren und machen, dann könnte man dies noch tun und jenes noch tun und das muss doch unterhaltsamer, moderner sein, wir müssen manches organisieren und manch einer würde da vielleicht auch wirklich aufblühen und dann würden die Menschen kommen, dann müssten wir anbauen und um alle zu fassen und dann würden sich alle so wunderbar integrieren. Aber ist dieser richtige Grund gelegt? Und wenn das Feuer kommt, wird es bestehen? Man kann mit Heu und Gras auch bauen. Das Wort Gottes sagt, das Gras verdorrt. Ein Bild auf die Kürze des Lebens, auf die Vergänglichkeit. Sieht alles gut aus, aber nach einer Weile verwelkt es. Äußerlich stimmt alles, aber die Seele hat man vielleicht vernachlässigt, nicht gelesen, nicht genug gebetet, nicht genug Ernst an den Tag gelegt. Vielleicht auch, man plant manches, ich möchte so für Gott alles machen und man setzt Hoffnung und Erwartung und andere setzen Hoffnungen auch auf jemanden. Und nach einer Weile ist es verdorrt, es ist verwelkt. Entmutigt, so schade, keine Sünde, aber bleibt es bestehen? Stoppeln und Stroh, nachdem man den Weizen ausgeklopft hat, hat man das alles in die Luft geworfen, sind die Körner runtergefallen und das Stroh, das wurde so vom Wind verweht, dann hat man es gesammelt, hat es verbrannt oder den Tieren zum Essen als Futter gegeben. Ein Bild auf das Eitle und das Wirkungslose, zu reden, zu tun, ohne dass irgendwie was dahinter ist, irgendeine Tiefe darin ist, irgendwie, dass Christus dadurch verherrlicht wird. Man hat nichts Böses getan, nichts Falsches getan, keine Sünde, aber wird es bestehen bleiben? Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Und wie wir gebaut haben, es wird offenbar werden. Ich will die Bibelstelle nicht nochmal lesen. Und es gibt zwei Prüfer, die ich nennen möchte. Der eine Prüfer ist die Zeit. Die Zeit bringt ans Licht, schon hier auf Erden. Wie gebaut wurde, was verwendet wurde, das kommt ans Licht. Und wir brauchen gar nicht weit denken, wir brauchen nur an die Vergangenheit denken, wie viel ist gebaut worden und wie viel hat nicht standgehalten dem Feuer. Wie eifrig, aber wie viel Holz und Stroh und Heu hat nicht standgehalten. Man baut, aber dann bröckelt wieder ab, hat vernachlässigt. Manches so gesegnet sieht's aus. Und dann stellt man fest, es hält nicht stand der Zeit. Der zweite Prüfer, das Feuer, die Leiden, die Kämpfen, die Trübsal, in die wir alle kommen, immer wieder kommen werden. Das ist ein Prüfer, durch dass wir geprüft werden, ob das, wie wir gebaut werden, ob es Bestand hat. Wir haben an uns gebaut, an anderen gebaut, an der Gemeinde gebaut. War das alles umsonst? Was ist entstanden? Was hält Stand? Was für Gott kostbar ist, wird belohnt werden, es wird bestehen bleiben. Und was nicht kostbar ist, wird verbrennen, umsonst. Wie viel Zeit hast du umsonst gelebt? Wir werden uns vor Gott verantworten müssen, wie wir gebaut haben. Gott prüft die Qualität. Haben wir vielleicht gedacht, Hauptsache ich habe Heil? Oder haben wir auch an andere gedacht? Haben wir aneinander gebaut? Haben wir für Christus gelebt? Konnte er uns gebrauchen? Ich sage nochmal, keine hohen Dinge. Die Kleinigkeiten, die kleinen Taten und Worte, die freundlichen Gesten. Vielleicht haben wir gedacht, Hauptsache, ich werde gerettet. Vielleicht wirst du am Ende gerettet. Gerade so, wie durchs Feuer. Aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Leb doch für den Herrn und lass dich gebrauchen. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und ihr seid ihr. Zum Schluss ein Wort der Warnung. Wenn wir nicht erbauen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir niederreißen. Wer nicht mit mir baut, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir ist, das gegen mich. Wer nicht sammelt, der zerstreut. Oberflächlich zu sein, es nicht so genau zu nehmen, sich selbst wichtig zu sein, seinen Vorteil zu suchen, das wird zu Schaden führen. An uns selber, an anderen, an der Gemeinde, andere Seelen werden Schaden nehmen. Und dann entsteht Streit und Konkurrenzkampf, wie hier bei den Korinthern, Spaltung, Lauheit, Selbstzufriedenheit. Und wenn du dich vom Teufel gebrauchen lässt, um andere Geschwister zu schädigen, um die Gemeinde Gottes, seine Gemeinde zu schädigen, dann wird Gott dich verderben. Wir müssen es mit Gott nicht wieder gut machen. Aber viel Schaden kann nicht mehr korrigiert werden. Und wir haben hier eine Steigerung. Wir haben hier einmal gesprochen, dass wir bauen können mit verschiedenen Materialien, wo nicht bestehen wird. Wir haben gebaut, wir stehen auf dem Fundament Christus, aber wir haben vielleicht manches geredet, getan, wo kein Nutzen hatte. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, zum Schaden zu reden und zu tun. Gott sagt, den werde ich verderben und sollte erschaudern lassen, wenn wir das lesen und hören. Die ewige Verdammnis. Gott nimmt es sehr genau, wenn es um die Braut seines Sohnes geht. Der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr und wehe dem, der diesen heiligen Tempel Gottes, die Gemeinde Gottes, ihr Schaden zufügt. Liebe Seele, stehst du auf dem Fundament Jesus Christus? Wohl dir, wenn es so ist. Du bist am Bauen. Andere haben vor dir gebaut, jetzt bist du dran. Du baust, ob es dir bewusst ist oder nicht. Wie baust du? Mit welchen Materialien baust du? Wie baust du an dir? Und wie an den anderen Geschwistern, an der Gemeinde? Kann Gott durch dich wirken und dich gebrauchen? Alles, was du tust, ist umsonst, wenn Gott nicht durch dich wirken kann. Durch alles, was du redest und tust, was wird bestehen bleiben? Was wird die Zeit offenbaren? Was wird im Feuer der Kämpfe bestehen bleiben? Was wird bestehen bleiben, wenn wir einmal vor Gott stehen? Vielleicht werden wir gerettet, gerade so, dass doch nicht so sein möchte, sondern dass wir mit Freuden vor Gott treten könnten, in diesem glücklichen Wissen, dass aller Segen von ihm kommt, dass eigentlich er es ist, der gearbeitet und gewirkt hat, aber voller Dankbarkeit, dass er uns gebrauchen konnte, dass er dich gebrauchen konnte, um seinem Namen Ehre zu bereiten. Der Herr segne einen jeden von uns. Amen.